Hallo Till, hallo Moritz. Ich kann heute leider nicht kommen. Ich muss ja gerade essen und euch absagen gleichzeitig. Und ich bin am Autofahren und mich am Schminken. Es ist mir einfach zu viel gerade.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Ja, schade, meine Damen und Herren. Obwohl sie nicht da ist, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast hier bei Enjoy, Fritz oder im Internet. Mir gegenüber Till Reiners, ganz großer Comedian. Mein Name ist Moritz Neumeier.
Auch ganz großer Comedian.
Körperlich etwas kleinerer Comedian.
Aber intellektuell, aber geistig, auch, talentmäßig.
Es ist ja auch der Satire-Podcast.
Ja.
Hört man ja immer eine Ansage, ne? Ich bin ganz ehrlich, unsere Ansage gefällt mir ja gar nicht, muss ich sagen.
Ja.
Also irgendwie,
was gefällt dir daran nicht, Moritz?
Der Jingle ist zu sehr, es klingt zu sehr nach Privatradio, dafür, dass es öffentlich-rechtliches Radio ist.
Ja.
Es klingt sehr billig. Ich bin ja ganz ehrlich, ich höre mir das ja selber nicht an.
Ja.
Ich vertraue darauf, dass du dir das anhörst.
So ist es ja.
Und dann im Nachhinein sagst, boah, letztes Mal waren wir ja mega langweilig.
Ja.
Meintest du nämlich zur letzten Folge? Gar nicht langweilig, sondern eher, Alter, da hatten wir ja wirklich null Stringenz. Da bin ich von Thema zu Thema gesprungen.
Von
der Hölzgen auf Stötzgen.
Nee, schlecht fand ich es auch nicht, aber ich habe gedacht, also wenn man uns kennt, ja,
ja,
da weiß man, oh, da war, und ich kenne uns ja.
Ja, ich weiß aber auch, woher das war. Ich meine, wir waren ja nicht nur in der Küche in Berlin gesessen, bei dir zu Hause. Wir haben ja in der Küche in Berlin kurz vor deiner Premiere gesessen.
Ja.
Und ich bin ganz ehrlich, ich war eigentlich ziemlich genauso aufgeregt wie du.
Ja, das war wirklich süß, ja.
Ja, war wirklich. Ich war wirklich aufgeregter als bei all meinen eigenen Shows.
Ja, ich war aber auch mit für dich aufgeregt, als du da rumgetigert bist, da damals im Mojo Club.
Damals in der Premiere.
Ja,
wir sind immer sehr, ich bin für mich weniger aufgeregt als für dich.
Ja.
So, Lara Stoll ist nicht da. Das Ding ist, nicht viele, es klingt fies, aber nicht viele werden sie vermissen, weil ich glaube, in Deutschland kennen sie gar nicht so viele.
Ja, das ist ja nicht böse gemeint, aber ja, stimmt. Dabei ist sie sehr erfolgreich. Salzburger Stier geworden zum Beispiel.
Ja, ich glaube, einige wenige, die sich vielleicht für Kleinkunst interessieren oder für Kabarett oder so Preise, werden mitbekommen haben, dass sie dieses Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen hat.
Mhm.
Lara Stoll kommt aus der Schweiz, macht sehr viel Poetry Slam gemacht. Ist aber mir vor allem aufgefallen, ich meine, ich kenne sie daher und deswegen habe ich ein paar Texte, fand ich auch alles super toll. Dann hat sie eine Sendung gemacht im Schweizer Fernsehen, Bild und Ton, von 2013 bis 2015, bei der niemand erwartet hätte, dass das Schweizer Fernsehen mehr als 2 Folgen ausstrahlt, weil das so dermaßen anarchisch war, dass ich zugeben muss, dass ich ein paar Folgen gesehen habe oder jemand dachte, nee, das ist mir zu krass. Das ist mir einfach, ich verstehe das alles nicht.
Das war wie so ein LSD-Trip ohne LSD.
Es war einfach zu krass. Und dann habe ich irgendwann gelesen, jetzt kommt die zweite Staffel. Da habe ich gedacht, geil, Schweizer müsste man sein.
Ja, die Schweizer ziehen es einfach durch.
Ja. Und jetzt kommt ihr erster eigener Langspielfilm, kommt in die Kinos.
Ah ja, also über 90 Minuten.
Über 90 Minuten ist auch schon, warte, ich muss noch mal kurz gucken, wie der heißt. Der ist auch tatsächlich schon schon angelaufen.
Deswegen ist sie, glaube ich, auch so schwer zu erreichen. Ich habe von allen gehört, Lara Stoll, nee, das ist ganz schwierig. Die erreicht man eigentlich gar nicht mehr.
Nee, du erreichst ja vor allem Menschen, die auf Tour sind. So wie ich das sehe, ist sie im Moment gar nicht auf Tour, sondern war lange beschäftigt mit ihrem Film Das Höllentor von Zürich.
Das klingt gut. Der kommt bald in die Kinos, ja?
Der läuft schon in einigen Kinos.
Okay.
Ist sehr erfolgreich gelaufen, zum Beispiel in der Nocturne im Riffraff. So, sagt man jetzt als Deutschen auch nicht, aber jetzt in Schweiz ist das ein großes Untergrundkino. Und läuft da auch schon in einigen Kinos, in so Offspace-Screenings, läuft das auch sehr erfolgreich.
Okay, das Höllentor von Zürich.
Das Höllentor von Zürich. Ich habe ein bisschen Angst, mir den anzugucken, weil es ist produziert von Bild und Ton, von ihrer Firma, mit dem gleichen Regisseur von der Serie.
Wow.
Das heißt, es wird einfach, glaube ich, es wird 90 Minuten Zerfetzung des Kopfes.
Ja, das wird wahrscheinlich so eine schlingensiefmäßige Sache.
Ja.
Wahrscheinlich noch am ehesten vergleichbar mit einem Goldenen Handschuh.
Ja, wahrscheinlich
von dem, was du erzählt
wo die erste Hälfte
hast.
Denkt, wo die eine Hälfte des Publikums denkt, das war das Beste, was ich jemals gesehen habe, und die anderen denken, ja, ich glaube, ich muss meine Mutter mal wieder anrufen, weil ich denke, ich habe irgendwo eine falsche Abzweigung genommen, dass ich mir solche Sachen angucke.
Ja, genau.
Mega geil, finde ich mega geil.
Das Höllentor von Zürich, große Empfehlung überhaupt an Lara Stoll.
Ja, also wenn sie denn mal nach Deutschland auf Tour gehen sollte, auf jeden Fall angucken, weil ich glaube, auf der Bühne ist sie ja gar nicht so sehr anarchisch, ne? Sie ist schon echt lustig. Und
nee, ich glaube, sie geht schon. Nee,
aber sie ist nicht so krass.
Ich glaub,
also nicht so, dass sie nervt dabei.
Zuletzt habe ich Auftritte von ihr gesehen, die waren auch schon sehr viel mit Der hat schon viel ausprobiert, sagen wir mal so.
Ja, finde ich mega ja, geil. Man ja, kann sich gut auch angucken, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will mal wissen, was die macht. Die Übertragung vom Deutschen Kleinkunstpreis läuft ja immer.
Ja.
Läuft ja immer, ich glaube im ZDF sogar.
Ja.
Mittlerweile.
Ach, den hat sie auch gewonnen.
Ja,
hat
sie auch
das gewonnen. Das ist ja wirklich ja, das große Lara Stolljahr.
Ja, ja, genau.
Cool.
Hat sie, na, da gibt es dann immer so quasi die Preisverleihung und das ist schon. Also ich habe ihn ja auch mal gewonnen, zusammen mit Jasper Diedrichsen und du trittst ja auch vor diesem Publikum und ja, es gibt vor der Aufzeichnung eine Show, die ist okay, da kommen einfach Leute und dann für die Aufzeichnung kommen all die, die ein Ticket bekommen haben, die halt irgendwie in der Stadt in Mainz wichtig sind und deswegen dann nochmal hin müssen.
All die, die Kleinkunst hassen.
Ja, wirklich. Es ist die, du rennst gegen eine Barriere des Schweigens an. Alle hassen es, da zu sein. Alle warten ja nur auf die Schnittchen. Mhm. Und da, in dem Kontext, wenn man sich ihren Auftritt anguckt, ist es genial.
Ja, geil. Also einfach mal bei YouTube eingeben. Wie sind denn die Schnittchen?
Stoll. Schnittchen sind sehr schlecht, ist viel Schwarzbrot, ist nicht mein Schnittchentyp.
Ach so, okay.
Ich bin eher auch gar kein Schnittchentyp.
Schwarzbrot oder Pumpernickel, Moritz?
Schwarzbrot.
Schwarzbrot,
das ist okay. Das enttäuschend.
Ja, das ist wirklich ein bisschen komisch. Ja. Pumpernickel so, wäre ich mitgegangen.
Nee, es ist so Schwarzbrot und dann ist das so gesextelt und dann ist da so Meerrettich drauf und dann so eine Krabbe. Das ist nicht mein Style.
Mhm, verstehe. Wie sehe dann für dich das perfekte Häppchen aus?
Weißes Baguette,
ja.
Feigensenf.
Ja.
Und dann irgendeinen geilen Schweizer Käse. Oh, ja, doch, Schweizer Käse. Bei Häppchen eher Schweizer Käse.
Ja. Ach, schön. Hm? Ja, gehe ich mit.
Schweiz, ich war gerade in der Schweiz, ne?
Ja.
Das ist schon. Also die Welt kann. Städte können echt schön sein, wenn sie nicht zerbombt wurden. Das ist halt wirklich krass. Du gehst da durch jedes Dörfchen und denkst, ihr seid alles Könige und wohnt hier anscheinend.
Ja, und sie haben auch diesen Königskäse. Dieser Käse ist einfach sehr, sehr gut.
Alles
ist
geil in
der Überhaupt Schweiz. Das Essen ist immer gut in
alles,
der Schweiz.
Ich mag die Leute nicht. Aber sonst ist alles der Hammer da.
Ja.
Also es ist wirklich unglaublich. Das Essen ist der Shit, die Städte sind der Shit. Jeder Fluss sieht aus, als würde er aus dem Garten Eden herausfließen. Mhm. Und wenn dann nicht noch Leute da wären, dann wäre es der Hammer.
Und damit geht ein liebes Grüßli raus an die Schweiz.
Ich war mal aufgetreten auf so einem Dorffest. Wirklich, da war niemand. Es war eine Bühne auf einem Dorffest. Es gab 1 Milliarde Schweizer Franken, jetzt sind sie wieder hingefahren. Ja,
unter 1 Milliarde tritt man da gar nicht auf.
Braucht man gar nicht.
Ja.
Der Umrechnungskurs lohnt sich nicht mehr. Und da war dann, die einzigen Zuschauer war eine Gruppe von 5 besoffenen alten Schweizern, die an die Bühne kamen und uns 15 Minuten als Hitler-Nazis beschimpft haben, weil wir uns geweigert haben, Schweizerdeutsch zu reden.
Ah.
Was eine Sprache ist, die in meinen Ohren klingt, ich weiß nicht, wenn ich da bin, ich könnte auch in Rumänien stehen. Ich verstehe kein Wort von dem.
Ja.
Meistens nicke ich und sage ja und kaufe dann aus Versehen ein Hotelzimmer.
Ja.
Das ist aber nicht schlimm.
Ja, aber das sind auch einfach 10 verschiedene Dialekte, glaube ich.
Ich weiß auch nicht, was die
also,
Leute
da hat ja jeder Kanton nochmal so seine eigene Mundart und die verstehen sich ja teilweise auch untereinander nicht.
Ja, und die hassen sich auch. Egal, wenn du bist in der Einstellung und sagst, ja, morgen bin ich da. Und das, das ist der schlimme Teil der Schweiz. Das ist,
ja, ich glaube, da steht dann so ein Berner von einem Basler, die reden miteinander und sagen irgendwann, sollen wir auf Französisch wechseln?
Ja, können wir Hochdeutsch reden, danke.
Ja.
Ja, also wenn in der Schweiz, gerne mal einen Termin von Lara Stoll mitnehmen. Heute ist sie nicht da. Dafür Till Reiners, Moritz Neimeyer. Ich möchte gleich gerne die Klischeekiste öffnen.
Ja, so. Moritz, darf ich, bevor wir die Klischeekiste öffnen, noch was zur letzten nachtragen, bitte?
Zur letzten Sendung. Haben
ja,
wir, haben letzten wir nachtragen Sendung. Wertes?
Okay. Ja, finde ich nämlich schon.
Erzähl.
Denn da ging es ja um Raubüberfälle. Und ich finde, wir haben das gut abgedeckt.
Da haben wir uns sehr eingesteigert, muss ich sagen.
Ja, aber ist völlig angemessen. Jetzt habe ich aber hier eine fantastische Nachricht gehört, die muss ich vorlesen. Ein alter Mann gewann über mehrere Jahre hinweg das Vertrauen einer belgischen Bank, indem er den Angestellten Pralinen mitbrachte und sehr sympathisch rüberkam. Die Mitarbeiter mochten den alten Mann so sehr, dass er sogar in den Tresorraum durfte. Daraufhin konnte er ohne Probleme im Jahr 2007 Diamanten im Wert von 28 Millionen Dollar stehlen und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Das ist ja genial.
Das haben wir vergessen.
Das ist so gut, sich über Jahre hinweg mit dem Personal gut zu stellen, bis der eine Moment kommt, wo du aus irgendeinem Grund, warum auch immer, in den Tresor darfst.
Fand ich auch mega gut. Hat uns eine Hörerin geschickt. Vielen Dank dafür.
Ja, das ist einer der besten und harmlosesten Raubüberfälle aller Zeiten.
Ja, einfach nett sein. Ja. Wie viel man durch nett sein erreichen kann.
Das wäre noch geiler, wenn rauskäme, dass das jetzt im Nachhinein, das war nie ein alter Mann, es war eine junge französische Studentin, die sich riesig Make-up raufgepackt hat, als alter Mann verkleidet, weil sie wusste,
eine Maske
alte weiße Männer.
Mhm. Die ziehen. Also ich finde das der Wahnsinn. Ach, vor allen Dingen 28 Millionen Dollar, das ist einfach richtig viel.
Das ist, ja, das ist fast, das sind 2,5 Auftritte in der Schweiz.
Ja, also sehr, sehr schöne Geschichte. Wie ist denn unsere Klischeekiste heute, Moritz?
Wir machen so auf und gucken, was drin ist.
Die Klischeekiste.
Was haben wir denn da?
Es sind Dates.
Ja.
Ja. Ich bin da drauf gekommen, weil ich war auf Tour mit Leuten.
Ja.
Und bei den Leuten ging es sehr viel darum, Frauen kennenzulernen. Es waren zwei Männer. Und da ging es sehr viel darum, Frauen kennenzulernen. Da habe ich gemerkt, ja, aus dem Game bin ich ja wirklich komplett raus. Mhm. Weil ich bin einfach seit 5 Jahren verheiratet.
Ja, dann würde ich erstmal gerne wissen, wie stellst du dir Dates vor, Moritz?
So moderne Dates?
Ja, oder was ist für dich ein Date-Klischee?
Date-Klischee wäre für mich, also ich hatte wirklich die Klischee-Dates mit 16, wollen wir mal ins Kino und dann überlege ich die ganzen Filme zitternd, ob ich deine Hand halten kann. Ja. Ich glaube heutzutage, das läuft ja alles im Internet.
Ja, ich glaube ja. Auch die Dates sogar.
Ja, ich glaube auch, also wie oft mir gesagt wird, nee, mit der habe ich mich richtig gut verstanden, die ist echt lustig, da haben wir uns echt gut verstanden. Und ich denke, geil, habt ihr euch getroffen? Nee, wir haben uns nur geschrieben.
Ja.
Und dann hat man ja schon anscheinend so ein Gefühl dafür, ne?
Ich
glaube, das eine Klischee ist, dass du halt bei Tinder oder bei irgendeiner App machst du das ab, da merkst du, oh, die sieht oberflächlich geil aus, dann denkt sie, oh, der sieht oberflächlich geil aus, dann schreibt man so ein bisschen, dann merkt man nach 4 Nachrichten, ich möchte mich nicht umbringen, wenn ich das lese, dann trifft man sich. Und dann gibt's dann geht's halt los, das Date, ne?
Genau, das ist, glaube ich, das eine Klischee auch, dieses unfassbar lange Schreiben.
Ja.
Über 3-4 Monate, man ist gefühlt zusammen.
Ja.
Man lässt den anderen so am Leben teilhaben, hat sich noch nie vorher gesehen und denkt sich, das läuft echt gut. Und dann triffst du die Person einmal und denkst, ach, so jemand ist das. Ah.
Na, es gibt da vorher sogar noch was. Das ist ja mehreren Menschen jetzt passiert und einer Person, die ich kenne, öfter sogar passiert, dass sie sich dann mit dem treffen und dann wird er versetzt. Und dann treffen die sich gar nicht und dann kommt raus, das war gar nicht Vanessa, 21 Jahre alt, Designstudentin, sondern das war Rolf. Rolf ist Mitte 50 und lacht sich richtig einen Ast, weil du der Meinung bist, wir treffen uns jetzt mit Vanessa.
Auch ein Klassiker.
So,
dann ist es dann das Date, wo man streitet. Beim ersten Date. So, ganz, also du bist irgendwie 1-2 Stunden, redest du über Oberflächliches und dann geht's irgendwann, vielleicht lass es Politik sein. Ja, dann geht's irgendwann um Politik und dann stellst du auf einmal fest, ah krass, die ist ja wirklich richtig, das stimmt, da stimmt ja gar nichts.
Ja.
Das ist ja wirklich, die ist ja kreuzrechts. Ja. Und dann brüllst du dich über den dritten Gin Tonic an.
Ja, genau. Also der Tipp von Till Reiners an der Stelle.
Also meine Einstiegsfrage wäre, glaubst du, dass die Erde rund ist? das ist schon mal sehr, sehr wichtig.
Ich habe gerade in der Zeit einen Artikel gelesen über jemanden, das ging eigentlich was anderes, aber der trifft Frauen und dann hat er so eine Route, der trifft immer die Frauen am gleichen Punkt und dann läuft er mit denen bis zu einer Brücke und bis dahin entscheidet er, ob er jetzt alleine über die Brücke geht und vorher sagt, das wird mit uns nichts. Ja. Oder ob die zusammen über die Brücke gehen.
Finde ich super.
Und seine Einstiegsfrage ist immer, wenn du damit durchkommen würdest, welches Verbrechen würdest du gerne mal begehen?
Oh, guter Einstieg. Ja, gut. Aber bei mir wäre es natürlich wirklich Bankraub. Also da wüsste ich sofort eine Antwort.
Genau, aber da würde dann gegenüber auch sagen, erzähl mal. Und dann würde man über die Brücke gehen.
Das, glaube ich, ist aber wirklich ein guter Tipp. Dass man das direkt zeitlich begrenzt.
Ja, ich glaube auch. Das ist gar nicht schlecht. Weil ich glaube auch so ein Klischee von einem Date ist, dass beide ziemlich schnell merken, ja, gar nicht.
Nee, gar nicht.
Und dann unterhält man sich noch 4 Stunden und niemand möchte aufstehen.
Dann kommt man nicht aus der Nummer raus. Ja, das habe ich wohl mal erlebt.
Hast du das wohl mal erlebt?
Das habe ich wohl mal erlebt. Wo sich beide auch denken, ja, du weißt es einfach relativ schnell. Und ich bin dann irgendwie zu konfliktscheu und das Gegenüber dann auch. Und das Gespräch ist auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Aber es ist irgendwie so, man weiß beide so, man weiß eigentlich nicht so richtig, was miteinander anzufangen.
Ja.
Ja. Und dann wäre eigentlich geil, das hat mir nämlich, habe ich eine Bekannte, die macht das so, die geht dann immer Gassi.
Mhm.
Also die, ja, jetzt nicht mit dem Date, sondern mit dem Hund.
Ach so.
Also ich gehe sowieso eine Runde mit dem Hund, da können wir uns ein bisschen da unterhalten.
Ah.
Und dann hat es ein natürliches Ende, es ist fast wie mit der Brücke, nur noch ein bisschen eleganter.
Ja.
So, und das finde ich dann eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, das ist nicht schlecht. Klischee Nummer 3 ist, er bringt Sachen mit und schlägt so Sachen vor, die so wie dich viel zu romantisch sind.
Mhm.
Um gleich klarzustellen, du, ich bin so ein romantischer Typ, ich bin so ein Keeper im Grunde genommen. Ne? Ich bin auch gefühlvoll, ich habe auch Rosen dabei und Sekt. Magst du Sekt?
Ja, stimmt. Ja. Das ist viel zu, Oder die dann über Urlaub reden.
Ja, genau.
Also
können wir, ich fahre nach Frankreich. Fahrst du Frankreich? Nee, können wir mal zusammen machen.
Ja.
Viel zu verbindlich.
Nee, genau. Nee, ich fahre nach Frankreich, ich habe Doppelzimmer gebucht.
Klischee Nummer 4 sind so Action-Dates.
Ja.
Leute, die im Gespräch vorher schon feststellen, ja, wir stehen ja beide auf Cross-Motorrad. Mhm. Geil, jetzt machen wir das. Und dann trifft man sich zu einer 4 Tage Cross-Motorrad-Tour und merkt dann mittendrin, oh Gott, den Auspuff möchte ich gar nicht stopfen.
Oh Gott. Moritz, man merkt einfach sofort, wie sehr du raus bist. Das ist, weil, also, ja. Ja. Das ist also so eine Action-Sachen auch so, wo du eigentlich relativ wenig miteinander redest.
Ja.
Also du weißt dann eigentlich nämlich nach den 4 Tagen immer noch nicht, ob du dich magst. Du weißt nur, die kann echt gut Motocross fahren.
Ja, das einzige Geräusch, was es den ganzen Tag gab, war. Da lernt sie dich nicht kennen.
Bitte, was? Was? Du, ich habe ein Tinnitus. Das ist so ein bisschen wie mit Kino. Auch extrem überschätzt.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Also, weil du unterhältst dich ja nicht.
Das ist ja völliger Bullshit. Ja. Dann merkt man, ja, du hast dann, na wobei, du hast dann danach hast du halt ein Gesprächsthema. Du hast zusammen einen Film gesehen, du kannst wenigstens über den Film reden und von da aus auf andere Themen kommen. Da muss man halt wirklich abmachen, ja, wir gehen danach auf jeden Fall noch was trinken.
Ja, genau. Und ich würde sonst immer sagen, auf einen Kaffee. So ein, und dann aber auch wirklich terminieren. Also wirklich so zeitlich zu sagen, eine Stunde, ich habe nur eine Stunde. Das ist gut. Dann hat es ein natürliches Ende.
Würdest du dich denn selber, Till, als Date-Experten bezeichnen? Du hattest ja, ja wirklich genau, in den letzten 5 Jahren im Vergleich zu mir wirklich verhältnismäßig mehr Dates.
Ja, im Vergleich zu dir hat jeder
ja,
wahrscheinlich.
Ich hatte ja eins und bei dem habe ich ein Kind gezeugt. Und seitdem hatte ich keine Dates mehr, glaube ich.
Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Klischee. Das ist natürlich, da musst du dich danach auch nicht mal fragen, rufe ich da nochmal an oder so. Nee. Das ist einfach so, das ist alles relativ klar.
Ja, komm, wir gehen Wein trinken und dann heiraten wir und kaufen ein Haus.
Ja, das ist alles relativ schnell eingetütet, weil du vorher nicht eingetütet hast.
Aber hast du das? Also
ich würde nie sagen, dass ich. Nee, das ist, das ist ja komplett vermessen und bescheuert.
Ja, aber dein Tipp ist ja schon, und das ist ganz gut, so eine natürliche zeitliche Begrenzung.
Ja.
So ein Vorgang, der dauert eine halbe Stunde und danach ist es für alle okay, wenn man sagt, ja, und jetzt trennen sich hier unsere Wege.
Genau, und dann ist ja die große Frage, macht man noch ein zweites Date aus oder nicht?
Ja, aber fürs erste Date, was ist denn jetzt ein perfekter Ort dafür? Was sind denn so Klischee-Orts? Ich meine, Park. Tretboot, das ist ja alles auch nicht mehr.
Tretboot, ja. Das ist aber schön. Da wäre ich so gar nicht drauf gekommen.
Ja, weil das hat kein natürliches Ende, weil da fahren wir einmal um See und bis dahin sind die gefangen, die beiden.
Ja, das finde ich ganz gut und du checkst auch die Physis.
Ja, ja stimmt.
Wie gut kann ich
finde dich, Katrin, ich finde dich toll, aber du bist ja fußlahm. Mit uns wird das nichts.
Genau, nee, aber auch so, lässt die mich mehr treten. Ich finde, das lässt schon tief blicken. Das ist dann später, die Beziehungsdynamik ist vorweggenommen. Ja, das ist, oder Thema Bierbike. Ja, finde ich eigentlich so eins der schönsten Dates.
Ja,
du zu zweit auf dem Bierbike. Mhm. Und dann musst du näher gucken, wie gut ist, da kannst du nämlich zwei Sachen ausschenken. Wie gut kann die radeln und wie gut ist sie am Glas?
Ja, das ist gut, das ist auch wichtig. Das ist wichtig für
eine
Beziehung.
Kann die betrunken noch schnell radeln? Ist ja vielleicht auch wichtig. Ja, kommt natürlich immer darauf an, was einem wichtig ist in der Beziehung. Was wäre dir denn wichtig in der Beziehung, was man direkt von vorne weg testen müsste dann? Gibt's sowas?
Ich habe jetzt schon sehr lange die eine. Ne?
Ja, also du hast
erstmal,
ja die eine.
Ich streich mal aus meinem Kopf erstmal die Frau. So.
Ja, das gelingt dir relativ gut.
Ja, okay. Weg ist sie. So, ja, okay. Ich bin zu haben.
Ja.
Was mir, glaube ich, wichtig wäre, ja, ich glaube, also für mich natürlich ist es mag sie meinen Humor.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Ja, nach mag ich das Gesicht.
Sogar danach. Achso, nee, erstes Gesicht. Nee,
erstes Gesicht. Weil, okay. Also gar nicht mit, finde ich das nur schön, sondern ich glaube Ausstrahlung. Ich finde noch vor Brüsten, Po, Beine, all das, was man so guckt, ist halt, okay, gibt es eine natürliche Ausstrahlung, bei der ich denke, ja, das passt zu mir. Und dann ist die nächste Frage, lacht sie über meine Witze? Weil wenn nicht, ja, dann können wir das lassen.
Das ist unangenehm, ne?
Ja, weil ich meine, ich mache so viele Witze, das muss...
Da muss schon was dabei sein, muss die muss passen. Schon lachen.
Ja.
Und aber gäbe es für dich auch ein zu viel... an das
ja, gab es auch schon.
Ja,
ich hatte mal ein Date, kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe.
Ja.
Und da hat die über alles gelacht, was ich gesagt habe. Auch Sachen, die ich nicht lustig meinte. Und da habe ich dann gedacht, nee, das geht mir auf den Sack jetzt. Also das ist ja nun.
Das ist einfach zu viel.
Ja, aber dann kam auch raus, ja, das war nicht einfach nur ein Date, sondern die kannte mich auch von der Bühne, aber hat mir das vorher nicht gesagt, weil das wirkt dann komisch, ne? Oder das, ich hätte ja gedacht, das wirkt komisch, wenn du das vorher weißt. Ja, aber es wirkte nicht besser, dass ich das jetzt weiß.
Nach 2 Stunden Gespräch wirkt es richtig komisch. Ja. Kann ich auch aus Erfahrung sagen.
Ja, das ist richtig weird.
Ja.
Und wenn sie dann fragt, gehen wir noch hier lang, das war dann wie zu dir nach Hause, oder? Und man dann merkt, nee, das ist ja, aber das soll nicht wollen. Okay, bis dann denn! Und dann radelt man doch einsam mit dem Bierbike nach Hause.
Ja, aber ich finde, ich weiß gar nicht, wie das so ist, so alleine mit einem Bierbike durch die Stadt. Ich glaube, dass da lernst du unfassbar viele Leute kennen.
Ja, das Ding ist, du bist ja nicht alleine. Ist das bei Bierbikes, da sind doch jetzt in Hamburg zum Beispiel, sind das ja dann, da sitzen außenrum die Männers oder die Frauens und die radeln dann und in der Mitte ist ja der Barmann, der ausschenkt, aber der lenkt doch auch, oder nicht?
Ja, also das du musst weiß doch prinzipiell, gar nicht so.
Du brauchst doch jemanden, der lenkt. Also eigentlich bist du alleine mit dem Barkeeper auf dem Bierbike.
Du könntest aber auch der Barkeeper sein und alleine rumfahren und dann setzt sich mal immer mal wieder einer aufs Bierbike drauf.
Der Barkeeper ist ja nicht am Radeln.
Ach, der ist nicht am Radeln?
Nee, der schenkt nur aus und lenkt.
Fände ich aber auch geil, dass du als Barkeeper sagst, gegen ein Bier ein Kilometer. Ah, und okay, die Person muss dann radeln.
Also du meinst, um Freunde zu finden, einfach mal alleine so ein Bierbike mieten?
Ja, Freunde und potenzielle Geschlechtspartner, wenn nicht mehr.
Partner und Partnerinnen.
Ja.
Okay, haben wir noch die erste Dates?
Ja.
Haben wir noch?
Dann habe ich noch nie erlebt, aber dann habe ich von Freunden auf jeden Fall gehört, so Dates, man trifft sich für eine Viertelstunde und dann wird direkt gebumst.
Das gibt's auch, oder was?
Das gibt's auch.
Das ist auch,
das muss man vorher, glaube ich, vereinbaren, dass es so läuft. Und dann ist es einfach ratzfatz durch.
Ja, entweder vereinbaren oder es muss wirklich eine ganz, ganz starke Anziehung geben. Dass beide da im Café sitzen, ja. Dann redest du 15 Minuten, dann
sagt der eine. Kaffee ist schon falsch. Das muss, das ist ein Date nach 22 Uhr.
Mhm.
Auf jeden Fall. Eher so gegen, ich würde auch eher sagen, so 1-2 Uhr.
Ja, aber Dates, die um 1-2 Uhr morgens anfangen.
Also da geht's auch wirklich ein natürliches Ende.
Da geht's nicht um Smalltalk.
Nee.
Also da hoffst du einfach, dass das Gegenüber noch nicht lattenstramm ist, wenn er auftaucht. Oder
ja,
sie auftaucht.
Ja, kommt drauf an, wie selbstbewusst man ist mit sich.
Ja.
Sonst hofft man auch, dass es gegenüber lattenstramm ist.
Nee, ich bin da sehr raus. Aber ich auch in den Jahren davor, auch von 20 bis 25, ich war nie so ein Date-Typ.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen, also das ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis mehr und ist ja auch nicht mehr in so einer komischen Schmuddelecke oder so. Ich glaube, Online-Dating machen einfach fast die meisten, die irgendwie Single sind.
Ja, warum auch nicht, ne?
Genau, aber... Also, ich finde es auch immer noch ein bisschen komisch. Also ich finde es immer noch ein bisschen komisch, weil man keine Entstehungsgeschichte hat so richtig. Also du kannst ja dann nicht sagen, ja, ich habe auf dem Klo rechts gewischt. Das ist einfach nicht die, das ist nicht die Form von Romantik, die ich haben möchte.
Ja, aber...
Oder ein Bekannter hat mir zu mir gesagt, so, ja gut, aber du hast sie ja nicht da kennengelernt, sondern du bist ja nur auf sie gestoßen. Ah, okay.
Ja, gut.
Aber hilft mir trotz irgendwie als...
Aber trotzdem will ich im Nachhinein behaupten. Nee, die haben uns zufällig, dann saßen wir in dem Café miteinander. Also weil die Entstehungsgeschichte ist ja dann, eine geile Entstehungsgeschichte ist ja schon was anderes als... Nee, und dann fand ich ihn geil und dann fand er mich geil und dann haben wir gechattet und dann haben wir uns getroffen.
Ja.
Wobei, wahrscheinlich ist das mittlerweile auch normal. Da sind auch eine Menge Ehen und Kinder daraus entstanden.
Ja, von bestimmt.
Glücklichen Bärchen.
Ja, bestimmt. Und schon viele auseinander wieder. Es gibt schon Scheidungskinder, die jetzt sich wieder auf den Portalen anmelden, die Eltern damals benutzt haben.
Unter dem gleichen Account, weil Papa braucht den nicht mehr.
Papa hat aufgegeben.
Ja, einfach die Fotos aktualisiert. Weil der hat Premium.
Der hat Premium.
Und da muss ich nutzen. Wer hat euch kennengelernt bei Tinder? Machst du das? Ja, das hat mein Vater schon. Der Vater meines Vaters hat seine Frau schon bei Tinder kennengelernt.
Oh, und klassisches Friendzone-Date. Du triffst dich und es ist total nett und dann triffst du dich nochmal und es ist total nett und dann triffst du dich nochmal und dann merkst du irgendwann, wir treffen uns einfach nur.
Wir sind wirklich gute Freunde geworden.
Mhm. 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 Ja, wir gehen häufiger mal ins Kino oder kochen zusammen. Und wenn sie oder er dann erzählt, ey, ich habe da jetzt jemanden kennengelernt, kannst du mir da Tipps geben? Dann weißt du, oh, das ist hier komplett over die Nummer.
Oh, falsche App genutzt.
Ah, Mist. Nee,
Freunde.com.
Nee, ich habe da einfach viele Freunde gewonnen. Einfach super.
Ja, okay, ich hoffe, ihr habt was, Boys and Girls da draußen, ich hoffe, ihr habt was gelernt von Till Reiners, dem Dating-Experten. Ich sag mal Date-Doktor Reiners.
Dafür stehe ich mit meinem guten Namen.
Dafür stehe mit seinem guten Namen auch
Professor Dr. Love.
Auf deiner App des Vertrauens. Wir machen die Klischeekiste wieder zu. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie, die ich gerne aufmachen möchte, und zwar gute Nachrichten. Es wurde ein Fahrrad erfunden. Das Strom erzeugt, gibt es ja schon länger, das ist die Idee. Und jetzt hat es aber in Indien, soll das verkauft werden.
Moment, Strom erzeugt.
Strom erzeugt. So, ein Fahrrad,
das
du 60 Minuten lang trittst und dann lädt das eine Batterie auf, die 24 Stunden lang hält. Also 60 Minuten auf diesem Fahrrad fahren, macht Strom für 24 Stunden. Aha. Was natürlich der Hammer wäre für etliche Millionen von Haushalten, die weltweit ohne Strom leben. In Indien sollen die jetzt verkauft werden, in Massenproduktion, kostet $100.
Ach krass. Und ja, dann kriegt man dann einen Akku oder wie?
Ja,
wie
ist muss man sich das vorstellen? Ja, du und ich glaube, also du schließt an das Fahrrad dann einfach Strom an, fertig. Es hat wirklich gedacht für Familien, wo halt klar ist, ja, hier, die bauen, hier ist keine Strom.
Oh, also Strom der haben. Mann fährt morgens zur
oder
Arbeit.
Oder die Frau, Till.
Oder die Frau. Ja, gut. Es ist ja vielleicht da eher noch ein bisschen, aber egal. Ja.
Achso, nee, es ist ein fest montiertes Fahrrad zu Hause.
Ach so, verstehe. Die fahren Trimmrad.
Wie so Trimmrad, genau. Du gehst nach Hause. Die Idee ist, du kommst nach Hause nach der Arbeit, machst eine Stunde noch Sport auf dem Fahrrad und danach hast du halt 24 Stunden lang Strom. Das ist wirklich genial.
Ja, das ist wirklich gut.
Ja. Ja.
Okay, ich bin ganz ehrlich, das ist eine gute Nachricht.
Würde ich mir auch anschaffen.
Für zu Hause, für den Backofen.
Ja. Apropos alternative Energie. Es gibt jetzt auf dem Markt, kannst du dir kaufen.
Haben wir die Klischeekiste schon zugemacht?
Ja, ja, ah, die okay. haben wir schon also, zugemacht. Nicht, schön. Dass die offen ist und die ganzen Klischees uns hier abhauen. Ne?
Richtig.
Ja, wollen wir ja nicht. Transparente Solarzellen.
Ja, weiter.
Achso,
halt, das heißt, Fenster.
Fenster.
Ja,
da brauchst du nicht mehr so eine hässliche Anlage auf dem Dach, sondern.
Die Fenster haben Solardinger drin.
Die Fenster sind Solaranlagen.
Crazy, okay.
Mega geil.
Ja, ich habe erst gedacht, hä, aber ja, klar, das ist ja super geil.
So.
Okay.
Letzte gute Nachricht: Der Wünschewagen.
Das, ja, gut, aber das ist Bierbike, oder?
Nee, pass auf, Wünschewagen gibt es jetzt zum Beispiel 3 in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Und die Idee ist folgende: Ganz viele Menschen, die alt sind oder pflegebedürftig und wissen, ich sterbe bald, haben also relativ normal ist so der Wunsch, ich würde gerne noch einmal das Meer sehen. Mhm. Oder weißt du noch, als wir damals mit Papa da in den Bergen waren, da würde ich gerne nochmal hin. Und erschreckend viele Menschen können das nicht, weil sie zum Beispiel liegend transportiert werden müssen. Mhm. Oder weil die Angehörigen sagen, ja, ich kann den ja nicht hinbringen, der sitzt im Rollstuhl oder sowas. Und deswegen gibt es jetzt 3 Wünschewagen.
Oh.
Und dann kannst du dich anmelden. Und dann kommen die, holen alte Leute ab mit den Angehörigen, bringen die einen Tag ans Meer, bringen die zurück und dann sterben die.
Geil, das ist ja Knocking on Heaven's Door.
Es ist Knocking on Heaven's Door.
Oder? Das ist doch, darum geht's doch. Das ist die Idee verwirklicht 20 Jahre später.
Ja, genau.
Geil.
Finde ich mega geil. Reicht es so ein bisschen ein mit dem Duschbus? Ist also Automobile, die Wünsche erfüllen. Duschen und ans Meer fahren und danach zu sterben.
Ja, ist schön. Sehr schön. Moritz, das macht mich wieder ein bisschen mehr glücklich.
Ich weiß, es macht die Welt ein bisschen besser.
Das ist schön.
Ja. So, wir versuchen das noch weiterhin.
Talk ohne Gast, der Silberstreif am Horizont.
So, meine Damen und Herren. Wenn ihr das hier hört, wir zeichnen das immer ein bisschen früher auf. Wenn ihr das hört, falls ihr das jetzt wirklich im Internet hört, dann ist ab morgen, am Sonntag, den 26. Mai, ist Europawahl.
Ja.
So. Falls ihr das bei Fritz hört, auch morgen. Falls ihr das jetzt gerade bei Enjoy hört, habt ihr genau jetzt nicht mehr die Chance abzustimmen. So. Wir ignorieren aber jetzt einfach mal die Niedersachsener und Niedersachsenerinnen. Weil.
Bremen. Du meinst
und
Bremen.
Und die Bremer auch. Ja, aber
die Bremenwahl ist ja auch. Bremenwahl ist ja auch.
Ja, Niedersachsen auch, Kommunalwahl.
Ja, okay.
Wir wählen auch. Es geht aber für mich eher darum, dass wir einmal über, wir machen so eine kleine Special jetzt hier. Wir machen so ein bisschen etwas zur Europawahl.
Ja.
Egal, ob ihr abgestimmt habt oder nicht. Und zwar ist es ganz schwierig, das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen, 6 Wochen vor der Wahl, weil es im deutschen Rundfunkstaatsvertrag Auflagen gibt, die uns verbieten, in irgendeiner Art und Weise Wahlwerbung zu machen, was wir auch gar nicht vorhaben.
Nee.
So. Ich möchte, was ich mir überlegt habe, ist Folgendes. Es gibt den Wahl-O-Maten.
Ja.
So. Erschreckend wenig Leute machen den Wahl-O-Maten. Der Wahl-O-Maten gibt es Fragen, da kannst du die beantworten. Und dann im Nachhinein sagt dir der Wahl-O-Mat, basierend auf deinen Antworten, guck mal, die und die Partei haben die meiste Übereinstimmung mit deinen Meinungen. So. Ich würde gerne mit dir einmal den Wahl-O-Maten machen.
Ja.
Und zwar gar nicht nur, um zu gucken, oh, was soll man wählen, weil für einige ist es, wenn die das hören, schon zu spät, sondern einmal, um zu zeigen, alter Schwede, Europa ist voll wichtig. Egal, viele gehen auch wählen, weil, ja, ja, klar, man geht wählen, weil, klar macht man das. Aber ich glaube, die meisten erkennen gar nicht, wie krass die Europäische Union ist und wie viele Entscheidungen da schon getroffen werden. Um zu zeigen, das war deine Idee, Till,
ja.
um klarzustellen oder um sicher zu machen, dass wir keine Wahlwerbung machen, werden wir diese 32 Punkte oder so viele, wie wir Lust haben, diskutieren, immer abwechselnd mit Zustimmung. Das heißt, der erste Punkt, du bist für den ersten Punkt, der genannt ist,
ja.
Ich bin gegen den ersten Punkt und genau. Dann wechseln wir. Ich bin genau. Für den zweiten, du bist gegen den zweiten, gut.
Genau.
Frage Nummer 1 bei Wahl-O-Maten ist...
Moment, Moritz, ja. Ich würde gerne dafür in den politischen Salon gehen.
Ja, ja, ja klar, gehen wir rüber. Da, ja. Es sitzt sich da
oder
besser.
Ist besser dann
es
einfach.
Diskutiert sich besser
also,
über Europa.
Moritz.
Der politische Salon.
Halte ich fest für die erste Frage, beziehungsweise die erste These. Nummer 1, sind 38. Wir machen das relativ zügig. Ja, ja, immer mit kurzen Argumenten. Es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden.
Da bist du ja dafür.
Da bin ich dafür.
Warum?
Ich bin dafür, weil das einfach die Demokratie stärkt, wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, es ist mir ein Anliegen, zum Beispiel der Politik zu sagen, verbietet bitte europaweit Plastiktüten.
Ja, bin ich absolut gegen. Es ist immer einfacher, man stimmt immer automatisch fürs Nein, weil es ist immer einfacher dagegen als dafür zu sein. Finde ich ganz, ganz große Quatschidee.
Okay, warte. CO2-Ausstoß. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen.
Bin ich ja ganz großer Fan von, glaube ich, ne?
Ja.
Ich bin jetzt großer Fan davon, weil ich finde, Umwelt ist eines der wichtigsten, ist überhaupt das wichtigste Thema der Welt. Wir haben gesehen, dass die Wirtschaft das nicht alleine regelt, also bin ich dafür, dass die EU durch Gesetze das Ganze regelt.
Finde ich erstmal Quatsch. Erstmal weiß man noch gar nicht, wie groß überhaupt, also der Anteil des CO2-Ausstoßes von der EU ist gar nicht so groß im weltweiten Vergleich. Das bringt eh gar nicht so viel. Das schädigt unsere Wirtschaft. Und generell muss man auch sagen, höhere Ziele haben erstmal gar nichts zur Folge. Ja? Sich Ziele zu setzen heißt erstmal gar nichts, dass sich Leute daran halten. Ja? Da müsste man dran anfangen. Also halte ich gar nichts von. Nächste These ist, europäische Armee. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Bin ich absolut dafür. Also ich finde, wenn Europa füreinander steht, ja, dann muss es auch eine gemeinsame Sicherheitspolitik geben.
Ja, bin ich absolut dagegen, weil ich ja dafür bin, dass Deutschland, ich brauche auch keine Armee. Wenn wir irgendwann aufhören wollen, Krieg zu führen, dann deswegen, weil wir keine Armee haben. Und deswegen bin ich weder für eine deutsche, noch für eine belgische, noch für eine europäische Armee. Bin ich ganz großer Feind von.
Okay. Die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern.
Ja, finde ich richtig gut, weil das spielt auch wieder mit diesem ganzen Klimading. Ich glaube nicht, dass der Mensch von sich aus immer dafür darauf achtet, gute Produkte zu kaufen, auf die Landwirtschaft zu achten, auf die Umwelt zu achten. Deswegen bin ich dafür, dass wenn Geld gegeben wird an Bauern, dann nur darauf achten, dass es Tieren, Menschen und der Umwelt möglichst gut geht.
Finde ich komplett daneben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach denke, da muss man auf den Markt setzen, da darf man nicht immer nach Vater Staat rufen. Wenn Leute Bioprodukte kaufen wollen, sollen sie Bioprodukte kaufen. Aber es gibt eben auch viele, die können sich das nicht leisten. Und dann finde ich es irgendwie schade, dass es dann Fleisch nur noch für Reiche gibt. Nationale Währung. Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen.
Bin ich ja absolut dagegen, oder?
Wo war ich denn gerade?
Ich bin absolut dagegen.
Ja, du bist dagegen.
Ich finde, erstens, neben der ganzen praktischen Sache, dass du überall nur noch eine Währung hast, finde ich auch, dass ein gemeinsamer Markt, den wir uns aufgebaut haben in Europa und eine Wirtschaftsunion, die darauf basiert, dass wir alle miteinander handeln, macht es sehr viel einfacher und weniger aufwendig mit dem Euro, als wenn man jeder seine einzelne Währung hat. Außerdem finde ich, man muss dem Dollar irgendwas entgegensetzen und deswegen ist ein Euro, der von möglichst vielen Wirtschaftsnationen getragen wird, eine sehr gute Idee.
Ich bin absolut für die deutsche D-Mark. Die hat uns groß gemacht damals als Deutschland und die würde uns auch weiterhin groß machen. Ich finde es schade, dass wir andere Länder mitziehen müssen. Das heißt, das ist keine Antisolidarität, sondern ich glaube, wenn jeder Staat nochmal auf die eigene Wirtschaftskraft setzt, ist allen geholfen. Deswegen bin ich absolut dafür, dass der Euro wieder abgeschafft wird. Finanztransaktionssteuer. Auf den Handel mit Finanzprodukten, zum Beispiel Aktien, soll eine Steuer erhoben werden.
Bin ich absolut dafür. Erstens deswegen, weil es nun mal sehr, sehr, sehr viel Geld für unseren Sozialstaat frei machen würde. Zweitens würde es diesen ganzen Massentransfer von Aktien etc., von Wertpapieren, würde es eindämmen und es würde genau die treffen, die man treffen sollte, nämlich die Riesenaktionäre, die unsichtbaren Finanzhändler, die auch durch diese Hin- und Her-Getrade von den Wertpapieren den deutschen Staat ausnehmen. Wir haben das zum Beispiel gesehen bei Cum-Ex. So.
Also ich bin da absolut gegen. Ich finde, das ist ein Instrument des Mittelalters. Das kannst du in einer globalisierten Welt nicht mehr aufrechterhalten. EU-weit zu entscheiden, wir erheben jetzt eine Steuer auf Finanzprodukte, heißt gar nichts. Die Leute wandern einfach ab. Zum Beispiel nach London, jetzt immer noch eigentlich ja das Finanzzentrum Europas.
Wir gehen jetzt momentan, falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt, den Wahl-O-Maten für die Europawahl noch einmal durch. Um zu gewährleisten, dass wir dabei neutral sind, wechseln wir in Zustimmung und Ablehnung zu einzelnen Punkten nach jedem einzelnen Punkt. Das heißt, du bist für den nächsten Punkt.
Richtig. Ich bin nämlich für, der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in der EU erlaubt sein. Bin ich dafür, weil ich glaube, wir können jetzt nicht mehr, wir leben in der Zivilisation, wir sollten fortschrittsfreundlich sein. Wir können jetzt nicht mehr argumentieren mit, das ist unnatürlich, das ist natürlich, sondern gucken, was bringt das der Menschheit. Ich glaube, Pflanzen, die für mehr Ertrag sorgen, die weniger anfällig sind für Schädlinge, können dafür sorgen, dass die Weltbevölkerung besser ernährt wird. Deswegen bin ich absolut für gentechnisch veränderte Pflanzen.
Ich denke, die Natur hat sich bei ihren eigenen Pflanzen und Tieren was gedacht und ich denke, wir sollten die Natur sein lassen, da nicht herumfuschen und der Meinung sein, wir könnten Gott spielen. Ich glaube nicht, dass wir wirklich überschauen können, was wir da tun, was wir auch langfristig tun. Bei dem Thema Insektensterben. Ich glaube, dass viele Vorkommnisse in der Natur damit erklärbar sind, dass der Mensch eingreift in einen natürlichen Prozess. Deswegen bin ich absolut dagegen.
EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt Sozialleistungen erhalten.
Da bin ich aber absolut dafür. Also ich finde, wenn du als Deutscher in Deutschland Sozialleistungen beziehst, fehlt das völlig in Ordnung, weil du dann irgendwie zu Hause bemühst, dass du dann einen Job bekommst und versuchst, wieder rauszukommen. Wenn du jetzt nach Luxemburg gehst oder nach Spanien und dann einen schönen Lenz machst, finde ich nicht, dass entweder Spanien oder Deutschland dafür zuständig sind, dir dann Hartz IV zu überweisen.
Ja, sehe ich anders. Der Geist Europas ist ja wohl eben zu sagen, nicht nur du darfst wohnen, wo du willst, sondern du musst dich dann auch da als Staat verantwortlich fühlen. Da, wo du wohnst, sollst du Sozialleistungen bekommen. Der Joghurt im Supermarkt kostet ja nicht weniger, weil du Bulgare bist. Das heißt, du musst auch da ein lebenswürdiges Existenzminimum zugesichert bekommen. Und denn die leisten ja auch da ihre Arbeit. Die leisten da ihre Arbeitskraft und die sorgen unter anderem dafür, dass wir all die Dienstleistungsjobs, die kein Deutscher mehr machen will, geleistet bekommen von den Leuten aus dem EU-Ausland. Deswegen sollen die auch Sozialleistungen bekommen. Stimmabgabe bei der Europawahl. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Da bin ich dagegen. Denn wollen wir mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Wir haben schon viel Europa, wir haben schon viel EU, das muss aber kleinschrittig funktionieren. Kein Spanier kennt gerade einen deutschen Politiker. Umgekehrt, ich kenne jetzt auch keinen Abgeordneten aus Spanien beispielsweise oder was wäre jetzt bei mir in der Nähe, aus Polen. Da weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich finde, das führt einfach nur zu einer großen Intransparenz. Schöner Gedanke, aber erstmal nicht durchführbar.
Also ich bin da absolut dafür, weil ich denke, wenn wir schon in einem ganzen Europa leben, in einem offenen Europa, wo auch ein EU-Parlament über uns alle bestimmt, dann möchte ich auch mir jeden einzelnen dieser Menschen aussuchen und nicht nur die deutschen Vertreter. Und das ist meiner Meinung nach, das ist ein ganz großes Manko in der EU.
Ey Moritz, ich glaube, wir kommen hier nicht, wir müssen ein bisschen was überspringen, oder?
Ich glaube auch.
Ich mach nur ein paar Sachen, die jetzt noch, die ich irgendwie spannend finde, okay? Ja. Oder ein paar Themen, die irgendwie besonders kontrovers sind.
Ja.
Und zwar zum Beispiel Mindestlohn. Die EU sollte sich für die Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedstaaten einsetzen.
Bin ich ja dagegen?
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Ich bin da dagegen, weil ich finde, jedes Land ist unterschiedlich, alle Preise sind unterschiedlich, die Arbeitsbedingungen in allen Ländern und die Arbeitsplätze und die sind unterschiedlich. Ich finde nicht, dass es in Spanien, wo der Mensch jetzt sehr billig leben kann, das gleiche Geld für eine Arbeit geben sollte, die wir in Deutschland oder in Schweden machen.
Aber ist für die Einführung eines nationalen Mindestlohns. Also die EU soll sich einfach nur davon einsetzen, dass Spanien einen Mindestlohn für sich beschließt und Italien einen Mindestlohn für sich und weiß nicht, Ungarn
okay,
ein Mindestlohn
für
sich.
EU, schön und gut, ja. Haben wir den Euro, können wir überall hinfahren, finde ich gut, aber ich finde nicht, dass, ich finde, dass der Spanier für sich entscheiden soll, wie viel Arbeit wert ist und nicht Brüssel, ich glaube, es geht los, jetzt auch noch anfängt, den Spaniern zu sagen, wem sie hier wie viel Geld zu überweisen haben.
Ja, also das ist wirklich, die EU muss gerade da anfangen. Ich finde, da wird's interessant. Die EU hat nur eine Existenzberechtigung für die EU-Bürgerinnen und Bürger, wenn sich die EU bei Themen einmischt, die wirklich wichtig sind. Und das wäre wirklich ein wirklich wichtiges Thema zu sagen, wir sind für einen gemeinsamen Mindestlohn. Wir schaffen als EU ein Gegengewicht zu eh schon global und europaweit handelnden Konzernen. Flüchtlingsabkommen mit der Türkei.
Bin ich ja sehr dafür. Es ist natürlich, man muss anerkennen, dass es sehr viel Leid auf der Welt gibt. Die Frage ist, wie viel Migration den Europäer und Europäerinnen zugemutet werden kann. Und ich denke, wenn es da ein Land gibt, das sich bereit erklärt zu sagen, die sollen hier ruhig bleiben, wir kümmern uns ein bisschen um die, Und dafür geben wir denen ein wenig Geld. Dann finde ich das die humanste Lösung, die man haben kann. Weil ich meine, die werden ja hier auch nicht glücklich und da sind sie wenigstens ein Stück näher an zu Hause dran. Das ist kein Spaß. Habe ich öfter gehört, die Argumentation.
Ich bin natürlich gegen diesen Deal. Also es ist irgendwie unmenschlich zu sagen, okay, wir wollen den nicht haben. Wir wissen genau, dass die unmenschlich in Lagern vor sich hin vegetieren in der Türkei. In der Türkei entwickelt sich das auch zu einem Riesenproblem. Also auch da gibt's Rassismus. Auch in der Türkei gibt's Rassismus und das wird immer mehr. Und diese Leute leiden halt in diesen Ländern und in diesen Lagern und es ist einfach feige von der EU zu sagen, nee, das lassen wir jetzt aber, die Drecksarbeit lassen wir in ein anderes Land machen. Es wäre überhaupt kein Problem für die gesamte EU zu sagen, ach so, da sind noch 1 Million Menschen mehr für ein 500 Millionen Euro Land. 500 Millionen Menschen Land.
Gut,
Deutschland, dann, ja. Achso, also, das war's.
Ich glaube, wir sind am Ende. Weil wir wollen ja auch die Hörer und Hörerinnen da draußen nicht überfordern. Weil vor allem, wenn du mittendrin einschaltest und das hörst, ist das natürlich ein bisschen weird. Alles, was ich oder was wir damit zeigen wollen, ist, sehr viele Sachen werden im EU-Parlament bestimmt, die euer aller Leben sehr, sehr beeinflussen.
Zum Beispiel, alle Banken sollten verstaatlicht werden, ja. Zum Beispiel. Ist eine These, verhalten sich Parteien verschieden zu.
Ja. Ganz genau. Das oder Migration. Oder Landwirtschaft oder wie wollen wir überhaupt leben in Europa?
Steuer auf Plastikverpackungen,
Steuer. Alles. All das wird bestimmt, mitbestimmt im EU-Parlament. Es ist viel, viel wichtiger, als viele Menschen da draußen denken. Schweiz ist ja gar nicht in der EU, ne?
Nee. Die haben so mehrere Assoziationsabkommen. Also ich glaube, der Handel da ist schon irgendwie einfacher. Aber nein, kein EU. Ist EU-Ausland und gelten auch dann immer, wenn man da mal auftritt und wir da Geld bekommen, gelten auch immer besondere Regeln.
Ja, dann wird immer ganz komisch. Abgezogen und dies noch abgezogen.
Genau. Ist immer, man blickt da immer überhaupt nicht durch. Man merkt das auch immer an der Form der Steckdosen.
Ja, die sind ein bisschen anders. Das ist extrem anarchisch, ne? In Hotels, da ist ja einfach, die haben es ja so aufgebaut, da passt ja wirklich jeder Stecker der Welt. Ja. Da hast du so eine Steckdose und da sind dann 19 Löcher drin und dann musst du erstmal eine halbe Stunde gucken, wie so ein Puzzlespiel, wo genau jetzt dein Stecker reinsteckt.
Ja, genau. Manchmal passt der, manchmal passt er nicht. Dann merkst du es, dann roaming es an. Du bist wirklich im Ausland, obwohl du denkst, die reden hier, also wenn die sich Mühe geben, reden die alle Deutsch mit dir.
Ja, es ist super komisch. Es ist auch einfach wie ein schönes bayerisches Dorf.
Ja. Ja, da weiß man auch wieder, was man in der EU hat, finde ich. Ja. Also wenn ich denke, so, Leute, das ist hier gerade um die Ecke in Deutschland. Das kann nicht sein, Freunde. Es kann auch wirklich nicht sein, dass es jetzt Roaming ist.
Apropos andere Länder in Europa. Ja. So, ich habe nur einen Themenblock, den mich ganz fasziniert hat. Weil wir waren ja auf Tour, wir beide, da haben wir kurz drüber gesprochen.
Ja.
Stichwort Portugal, ne?
Ja.
Plane ich ja den unseren nächsten Urlaub. Nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Und da habe ich das schon mal angesprochen. Ah, ich habe doch mal gehört, das ist irgendwas mit Drogen, die sind da entkriminalisiert oder so.
Ja.
Ich habe das nochmal nachgelesen. Okay. Es ist wirklich fantastisch.
Okay,
pass auf. Es gibt jemanden, der hat auch einen TED-Talk gehalten irgendwann, der dir sagt, wie wir Drogen sehen und wie wir Sucht sehen, basiert auf einem Test, der Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurde. Da hat man einfach Ratten genommen und dann hat man in diesen Rattenkäfig hat man zwei Plastikflaschen gesteckt. Mhm. Eine mit normalem Wasser und ein Wasser war versetzt mit Heroin oder Kokain oder nimm was du willst.
Ja.
Hat man festgestellt, die Ratten lassen das normale Wasser völlig außen vor und ballern sich nur mit diesem Heroinwasser zu.
Klar.
Und zwar so lange, bis sie halt sterben.
Ja.
Bis sie sich eine Überdose verpassen. Und darauf hat man gesagt, ja klar, okay, so funktioniert Sucht.
Okay.
Jetzt gab es vor einiger Zeit einen Wissenschaftler, der gesagt hat, ja klar, aber die haben ja auch nichts anderes.
Mhm.
Das ist ja einfach, die haben ja nur diese Drogen, mehr haben die
ja
überhaupt nicht.
Na gut, aber Wasser hatten sie ja auch.
Genau, Wasser und Wasser mit Drogen. Jetzt hat er aber folgende Idee, ja, aber wie ist das denn zum Beispiel? Und das hat er gemacht, der hat ein Rattenparadies aufgebaut.
Ja.
Riesenkäfig mit Spielzeug, mit Käse, so viel sie wollten. Und vor allem auch mit anderen Ratten.
Ja.
Und dann hat er dieses Heroinwasser da reingepackt.
Ja.
Dann haben es einige Ratten probiert und haben es auch wieder gelassen.
Ja.
Die hatten null Interesse an diesem Heroin.
Geil.
Es gab keine Überdosis mehr. Und da hat er zum ersten Mal gedacht, okay, vielleicht ist das auch übertragbar auf den Menschen, dass es gar nicht ist, oh, das ist dieser Suchtstoff und deswegen werden die noch abhängig, sondern da gibt's halt, die haben halt nichts anderes und deswegen ballern sie dich mit dem Heroin zu.
Mhm.
Jetzt hat Portugal Folgendes gemacht. Portugal war eins der ersten europäischen Länder, die das, ich glaube, in Tschechien gibt's das auch schon, aber in Portugal hat man es vor allem so gemacht, dass man alle Drogen entkriminalisiert hat. Und zwar von Marihuana über Heroin bis hin zu Crack. Das ist komplett entkriminalisiert. Und parallel hat man all das Geld, was dafür aufgewendet wurde, um Drogensüchtige zu verurteilen, einzusperren, zu verfolgen und für das Thema aufgewendet. Für Leute, die drogensüchtig waren oder sind und die dann eingegliedert werden im Berufsleben. Hat extrem viel Geld ausgegeben für Kliniken, hat extrem viel Geld ausgegeben für soziale Projekte von, okay, wie kriegen wir das hin, dass die neue Leute kennenlernen?
Also immer aus der Überlegung heraus, wenn es den Menschen gut geht,
wenn es den Menschen gut geht, dann fahren sie wahrscheinlich nicht wieder zurück. Also klar, musst du die erstmal clean kriegen und dann ist die Frage, okay, wenn du die in den Knast packst, so wie früher, weil die haben Heroin genommen oder irgendwas gemacht oder Kriminalität im Bezug auf, wir haben Heroin, wollten wir klauen haben, deswegen waren wir im Knast und lernen da nur andere Knastis kennen und danach niemanden, weil, oh, das waren Knastis, dann ist die Rückfallquote enorm hoch.
Ja.
Jetzt hat man das gemacht und sich gedacht, ja, vielleicht, wenn die ein geileres Leben haben, dann brauchen die keine Drogen mehr. Und tatsächlich sind die signifikant zurückgegangen.
Ich habe auch so was Ähnliches gesehen.
Tote, ja. HIV-Zahlen sind zurückgegangen. Mhm. Ja, das finde
ich
enorm.
Total. Ich habe auch so mal so was Ähnliches gesehen, und zwar die Theorie, dass einfach Drogen immer ein Verbindungsersatz sind. Also wenn du keine guten menschlichen Verbindungen hast,
ja,
dann hast du einfach eine gute Verbindung zu einer Droge. Und ja, sozusagen menschliche Verbindungen können das ein Stück weit ersetzen. Also wahrscheinlich nicht, selbst wenn du im Paradies lebst, es gibt einfach Leute, die haben einfach glaube ich, ein anderes
Bock auf Drogen.
Ja, genau. Die haben einfach auf Bock gesagt, ja, okay, aber keine Liebe der Welt kann mir das geben, was mir ein guter Schuss gibt. So, das kann ich, das glaube ich schon.
Das kann ich auch nachvollziehen.
Aber ich glaube, aber ich glaube, so den Großteil der Leute ist wirklich geholfen, wenn sie einfach ein gutes Leben haben. Man kommt dann nicht auf die Idee.
Und man kennt das ja auch selber. So, jetzt mal gesetzt den Fall, wollen wir es ja nicht verheimlichen. Einige Menschen haben ja hier auch schon mal hören lassen und haben auch schon mal Drogen genommen. So.
Ja.
Und da entstehen Situationen, Gefühle und Bilder, die kannst du nur mit Drogen herstellen.
Ja.
So. Aber entweder hast du einfach ein normales Leben und hast deinen Spaß und alle paar Wochen und Monate haust du dir mal so eine Droge rein und hast dann einen Abend.
Ja.
Oder du hast halt nichts in deinem Leben, merkst, ach warte mal, das war ja ganz schön. Und dann ist das das einzig Schöne, also kehrst du halt immer wieder dahin zurück. Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, ich glaube, das ist echt noch so ein extrem dickes Brett, was man bohren muss, weil einfach viele Leute da Angst vor haben und sagen, und man wächst ja auch so auf, das ist erstmal alles ganz schlimm und furchtbar und besser gar nicht probieren. Und dann ist nochmal die spannende Frage, wie schafft man denn wirklich ein besseres Leben? Also wie schafft man ganz konkret irgendwie ein cooles Leben, wo Leute weniger dazu neigen, zu sagen, ja okay, bei mir geht's jetzt seit 18 Jahren scheiße, ich nehme jetzt einfach weißes Zeug und sterbe dann.
Ja, genau. Das war das, was man sich in Portugal gefragt hat. Dann hat man ein Panel gemacht, die Politik, und hat sich da nicht eingemischt, sondern gesagt, das sind Wissenschaftler und Psychologen und Soziologen. Sagt ihr uns, was wichtig ist, damit die aufhören mit dem Drogen?
Ja.
Dann haben wir das gesagt und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das.
Also, Moritz fährt nächstes Jahr nach Portugal. Das haben wir mitbekommen. Aber nicht einfach nur, weil er den Geist der Portugiesen so gut findet, nicht etwa um Drogen auszuprobieren.
Ich fahr da nicht hin fürs Heroin, so ist das nicht.
Nee. So, wir haben doch letztes Mal darüber geredet, wie wäre das denn, nach Peking zu fahren mit dem Zug?
Ja.
Das geht. Ohne Spaß. Du kannst wirklich in den DB-Navigator eingeben, Berlin-Peking.
Wirklich?
Mit einmal umsteigen.
Nein.
Nur einmal, kein Spaß, 163 Stunden.
Wie, und wo steigst du dann um?
Weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgeguckt.
Das werde ich jetzt live machen.
Ja.
Also wir öffnen den DB-Navigator.
Ja.
Und dann fahren wir planmäßig.
Von Berlin nach Peking.
Von Berlin. Ja. Ganz wichtige Frage für den, warte mal, Berlin Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne?
Ja.
Von da muss es schon sein.
Ja, wahrscheinlich. Nach oder Ostbahnhof, könnte ich mir auch vorstellen.
Peking. Da sucht er jetzt erstmal. Nee, es ist die Haltestelle Peking.
Ja.
Ja, da muss er jetzt ein bisschen suchen. Ja, tatsächlich Berlin-Peking in nur 184 Stunden und 23 Minuten.
Oh, ja.
Man fährt dann nach Moskwa-Beloruskaya.
Ja, also irgendwo nach Russland.
Ja, entweder Moskau oder, ja, ich glaube nach Moskau.
Ja.
Da fährt man denn, da ist man aber auch schon morgen um 11.
Ja, das ist doch super, das geht doch.
Ja, und dann musst du halt, ja, da musst du an die Moskwa-Jaroslawskaja, ne? Da
also
musst du
Hauptbahnhof dann, wahrscheinlich, Hauptbahnhof Moskau umsteigen.
Genau, okay. Und dann hast du da auch Aufenthalt.
Wie lange?
14 Stunden.
Ja, ist okay, das kann man sich da mal hinlegen.
Bei der Reisezeit ist das okay. Ja, und dann fährst du durch nach Peking.
Wie lange?
Hier steht das nicht in Tagen.
Also aber Stunden?
Ich habe jetzt mal die Zwischenhalte eingeblendet. Ja, das ist, also du fährst halt wirklich dann bis um 5.49 Uhr, aber halt 3 Tage später.
Ja.
Also du fährst halt insgesamt, lass mich das durchrechnen, ich glaube 9 Tage oder was.
Ja, das ist ganz schön viel.
Ja.
Aber kann man alles machen, der Umwelt zuliebe.
Aber ist ein Schnellzug.
Ja, das, du, das wäre mir auch ganz lieb, dass wir da nicht noch in Moskau 10-mal halten, bevor wir da raus sind.
Alter Schwede. Und dann drückst du hier rauf und dann merkst du auch, du scrollst sehr lange und hast so russische, so Kirchhoff-Boss, Tschumen, Ishim. Und wenn du lange genug machst, dann bist du halt in Shenyang, Shenkangyungang.
Ja. Ja, ist doch schön. Also ist ein Abenteuer, glaube ich.
Aber nur einmal umsteigen, das hätte ich ja nicht gedacht.
Ist geil, oder?
Das ist mega krass.
Dann 14 Stunden und Aufenthalt, könnte man sich nochmal kurz hinlegen.
Kannst du noch ein bisschen, ja, ein bisschen
Moskau
angucken.
Was machst du dann die 3 Tage? Kann man da pennen dann im Zug? Oder bist du dann 3 Tage wach?
Ah, das Ding ist, wenn du später losfährst,
ja,
nämlich um 19.21 Uhr,
ja,
dann sparst du dir den Aufenthalt und bist nur 157 Stunden 14 Minuten unterwegs.
Ja, das wäre doch was. 157
Stunden.
Da fährst
du aber, da musst du noch einmal mehr umsteigen. Da fährst du erst nach Frankfurt und dann nach Moskau.
Ja, aber du, aber 157 Stunden, das reißt man doch locker ab. Das ist doch, guck mal, da kannst du Game of Thrones einmal durchgucken wahrscheinlich.
Oder auch andere Sendungen, die man in der ARD-Mediathek auch findet. Warte mal, 184 durch 24.
Ja, habe ich schon.
Bist du 7,
6, ja. 6,5. 6,5 Tage.
Ich habe 7,6.
Ja, Moritz, dann einer, ja, von uns rechnet dann schlecht.
Ja, ich habe Apple. Das ist eine andere Umrechnung.
Die rechnen dann anders.
Weißt du was? Ich bin ganz ehrlich.
Ja.
Ich würde das ja schon gerne mal machen.
Ich auch. Aber Moritz, du mit Kindern, ich sehe es noch nicht.
Nee, ohne Kinder.
Ja.
Aber dann machen wir das. Aber dann müssen wir da irgendwie, wir müssen das irgendwie sinnvoll nutzen. Da können wir jetzt nicht mal Mahjong spielen.
Nee, wir können da Podcast.
Oder wir müssen halt wirklich, dann machen wir einen Film drüber.
Ja. Mit einer mit so einem GoPro-Helm auf und machen da, nee, wir machen alles. Wir machen dabei auch noch Podcast.
Wir machen Weltrekord. Wir machen in 184 Stunden Fahrzeit, machen wir 180 Folgen Podcast, nehmen wir auf. Und das senden wir dann. Und ganz im Ernst, da haben wir ja 15 Jahre. Wenn wir das jeden, mit Sommerpause, ja, wenn wir jeden Monat, ja, eine senden, dann, ja, könnten wir auf der Fahrt, mhm, die Podcasts für die nächsten 15 Jahre aufnehmen.
Wäre nicht schlecht eigentlich.
Das wäre der Hammer.
Also klar, du musst erstmal, du musst 10 Tage lang ranklotzen, aber danach hast du erstmal frei.
Ja, natürlich. Ja. Das ist Vorarbeit.
Ich sehe doch nicht, dass wir da die Qualität auf einem Level halten.
Ich glaube, die beste Folge wird, die Stunde zwischen Labutska und Pingang.
Ja.
Ja, ja, genau. Das ist eine schöne Strecke, habe ich gelesen.
Mhm.
Ja, da fährt man über 3 goldene Brücken.
Das wäre wirklich mal interessant herauszufinden, ob wir 180 Stunden am Stück reden können.
Also erstens musst du ja schlafen. Das ist ja,
nee, wir machen das ohne Schlaf.
Wir machen das durch.
Moritz,
wir fahren,
Moritz,
über, hey, wir, hey, fahren, hey, über Spanien, besorgen uns da Proviant, um dann 180 Stunden durchgängig, nee,
oder über die Schweiz, wir haben noch über die Schweiz geredet, die haben noch so gutes Essen. Das würde ich gerne machen.
Ja.
In der Schweiz nochmal richtig einen Rucksack voller Proviant.
Ich meine mit Proviant jetzt Sachen, die dafür sorgen, dass wir 180 Stunden durchreden können.
Ah, okay. Kaffee. Ja, klar.
Holen wir uns einen guten spanischen, guten portugiesischen Kaffee.
Ja, einen schönen Cortado.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Und mit dem fahren wir dann einfach durch. Ich meine, was ist die Alternative? Mit dem Auto würde auch gehen. Oder wir machen es richtig romantisch, Moritz. Dann bitte Schlafsack mitnehmen mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking.
Ja.
Ich hasse Fahrradfahren.
Ja, ich mag das ja auch nicht so gerne. Was mit dem E-Bike? Das hast du doch gesagt. Du hast ein E-Bike.
Was? Ja,
nee,
Moment. Das stimmt.
Jetzt haben wir es. Bierbike. Wir machen es mit dem Bierbike. Mit dem Bierbike von Berlin nach Peking.
Ich bin ja eher so Schlittenhund-affin in dem Punkt. Du, Schlitten auf Rollen.
Das, was du da ans Bierbike dran schraubst, ist doch völlig egal.
Also wir lassen uns von 39 Huskies,
ja,
lassen wir uns von Berlin im Bierbike bis nach Peking ziehen.
Jetzt haben wir es endlich.
Jetzt haben wir eine Dokumentation.
Ja, das wäre doch wirklich was.
Ja.
Vor allen Dingen, du lernst ja dann Land und Leute kennen.
Ja, ein Shoutout an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man da noch mal ein paar Gelder locker machen könnte.
Ja, ans große ARD-Bierbike.
Ja,
das kann man ja auch später, also da kann man auch eine Sendung mitmachen. Unterwegs mit dem Bierbike und so, das sind ja 1000 mannigfaltige Möglichkeiten.
Und auch da drehen wir ja on block. Aber haben ja 4 Jahre Sendung.
Eben. Fände ich gut. Ja, und du lernst Land und Leute kennen. Da sind Kameras drauf installiert.
Du kannst ja auch Interviewpartner. Du kannst ja auch mal lokale Biersorten nehmen.
Na, selbstverständlich. Du kannst auch mal was anderes ausschenken. Du kannst auch mal ein Vino nehmen. Oder mal ein Wodka.
Ja, oder du
oder nimmst mal einen Reisschnaps.
Oder nimmst mal irgendwie den Rewe-Spruch und rasierst den so einem Hund ein. Das kommt ja auch in die Kamera.
Ja, genau. Oder so ein Edeka-Halsband.
Ich sag mal, wir sind da an was dran.
Ich sag mal, erstmal zu Penny. Mit unseren 39 Huskies.
Entschuldigung, 7 Kilo Formfleisch. Ist das irgendwie machbar?
Und ey, wir kommen da, also ich denke mal, das ist so ein halbes Jahr, die wir unterwegs sind, aber wir kommen da ja gestellt wieder raus, oder? Ja,
auf jeden Fall. Danach hast du einiges gesehen, nämlich alles von Berlin bis Peking.
Also danach sehen wir auf jeden Fall unserem Alter entsprechend aus.
Ja, und das ist ja auch ein EU-Projekt.
Natürlich, das wird gesponsert von der EU.
Natürlich, wir tragen ja die europäischen Werte über Moskau nach Peking.
Ja, und ich sehe da auf jeden Fall EU-Flaggen am Wagen flattern.
Ich sehe da auf der linken Seite eine EU-Flagge und auf der rechten Seite eine Flagge von dem, der am meisten Geld bietet. Mhm. Weil das ist schon nicht billig.
Nee, klar. Aber auch eine ARD-Fahne und eine Enjoy-Fahne, Flagge.
Ja. Und das Ganze wird aber online über Fritz publiziert.
Ja.
So, da haben wir alle mit im Boot.
Ja.
Dann melden wir uns.
Ja.
In 2 Wochen hören wir uns ja wieder. Dann werden wir uns da aus.
Ich müsste noch ein paar Sachen packen, Moritz.
Ja, wir müssen noch. Ja, ich habe noch einen Koffer in Vladivostok. Schöne Nacht noch. Komm gut nach Hause.
Ja, mit dem zweiten hört ihr besser. Bis dann.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Du willst mehr davon? Dann abonnier diesen Podcast und schreib gern eine Bewertung.